Möge der Herr jetzt aus Gnaden diese kurze Wortbetrachtung segnen. Mir liegt der Wortbegriff Wahrhaftigkeit auf dem Herzen. Wir lesen in der Heiligen Schrift, dass Gott wahrhaftig ist. Wir wissen es. Wir lesen, dass wir in ihm, dem Wahrhaftigen, sind, also auch wahrhaftig geworden sein müssen. Und ich möchte zu diesem Thema aus dem Worte Gottes lesen. Und ich stelle mich nicht mit Paulus auf eine Stufe. Ich könnte fast sagen, ich bin nicht wert, seine Schuhe zu tragen, auch nicht die eines Propheten oder eines Apostels. Aber eins haben alle Knechte Gottes gemeinsam. Sie mögen groß oder klein, wichtig oder unwichtig gewesen sein, sie haben zu ihrem Teil das beigetragen, was für die Gemeinde notwendig war und heilsgeschichtlich von Gott aus in seinem Plane bestimmt gewesen ist. Jeder bekam den Auftrag zugeordnet, der einfach in den Plan Gottes gehörte. Keiner von ihnen konnte sich aussuchen, wo er leben, welch einen Dienst, welch eine Aufgabe er zu verrichten hätte. Alle haben getan, was Gott ihnen gebot, und das in aller Treue. Und das Gleiche möchte auch ich bis ans Ende tun, nämlich den Auftrag auszuführen. Und wenn ich dann noch an das Wort des Paulus an Timotheus denke, dass er seinen Auftrag untadelig ausführen sollte vor dem Angesicht des Herrn. Und besonders in dieser wirklich allerletzten Zeit, nicht nur Endzeit, Ende der Endzeit. Wir können aufgrund des Wortes des Herrn unsere Häupter emporheben, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Die Schrift erfüllt sich um uns herum und auch am Volke Israel. Lasst mich mit dem Wort aus Offenbarung 22, Vers 6 beginnen. Offenbarung 22, Vers 6. Da sagte er zu mir: Diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Besonders geht es mir um das Wort, den Wortbegriff wahrhaftig. Wahrhaftig. Gott ist wahrhaftig und wir müssen von dieser Wahrhaftigkeit Gottes durchdrungen werden. Das Wesen Jesu, das wir durch die Wiedergeburt empfangen, ist das wahrhaftige Wesen Gottes. Denn er war Immanuel, Gott mit uns. Und heute und jetzt möchte er die Hoffnung der Herrlichkeit in uns sein. Und das, was wir jetzt noch leben, das sollen, ja, das dürfen wir im Glauben des Sohnes Gottes leben. Hier steht: Diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Für mich ist das ganze Wort Gottes zuverlässig und wahrhaftig. Aber hier wird es noch hervorgehoben. Hier wird es betont. Hier ist nicht nur geredet worden. Hier hat der Allmächtige, der Wahrhaftige geredet. Und seine Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. In Offenbarung 19, Vers 1 und 2 steht, danach hörte ich ein Getön, das klang wie der laute Jubel einer großen Schar, die im Himmel riefen, Halleluja, das Heil, die Herrlichkeit und die Kraft gehören unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Buhlerin gerichtet hat, die mit ihrer Unzucht die Erde verstörte, und das Blut seiner Knechte hat er an ihr gerecht. Gottes Wort ist wahrhaftig, seine Wege, seine Gerichte sind wahrhaftig, so lesen wir es hier, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Buhlerin gerichtet hat. Ich lese weiter aus Offenbarung 15 von der Schar, die am kristallenen Meer dem Herrn mit Harfen in der Hand singt und spielt. Hier steht in Vers 3b, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Gott ist wahrhaftig, sein Wort ist wahrhaftig, seine Gerichte sind wahrhaftig, seine Wege sind wahrhaftig. Aus ihm, dem Wahrhaftigen, kann nichts anderes als Wahrhaftigkeit kommen. Ich möchte dazu ein Wort lesen aus 1. Johannes, dem 5. Kapitel, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 20. Jetzt geht es nicht mehr um Gott, jetzt geht es um uns, die wir in ihm sind. 1. Johannes, 5. Kapitel, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Welch ein wunderbares Wort. Hier werden wir als Kinder Gottes mit einbezogen, dass auch wir, sofern wir aus Gott geboren sind und in Christus sind, ja in ihm, dem Wahrhaftigen sind und somit von göttlicher Wahrhaftigkeit durchdrungen werden. Wenn Johannes in 1. Johannes im 4. Kapitel schreibt, und zwar in Vers 6, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 6, hier steht, wir aber sind aus Gott. Wer Gott kennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Der Feind ist ein Täuscher, er ist ein Lügner von Anfang an. Lüge und Täuschung sind da, wo der Teufel noch herrschen, regieren, noch sein Anrecht geltend oder sein Anrecht geltend machen kann. Wo Wahrheit ist, da ist auch Klarheit und da ist Befreiung, innerliche Lösung vom Irrtum, von der Lüge, ein vom Licht getroffen werden, in das Licht hineingestellt werden, und alles, was im Lichte ist, wird ja vom Licht gestraft und es wird offenbar. Da, wo Lüge ist, ist Täuschung. Und da ist auch der Feind mit seiner Hand im Spiel. Da, wo Gott ist, ist Wahrheit, Wahrhaftigkeit, sei es in dem geistlichen Bereich, sei es was die Dinge des Wortes und der Gemeinde, die damit oder die Gemeinde betreffen, sei es mit uns in unserem Leben. Satan versteckt sich hinter Lüge und Täuschung. Gott ist im Licht. Gott ist in der Wahrheit. Und alle, die aus der Wahrheit sind, hören auf seine Stimme. Er hat damals gesagt in Johannes 8, ihr höret nicht auf mich, weil ihr die Wahrheit nicht ertragen könnt. Euer Vater ist der Teufel und er ist ein Lügner von Anfang an. Wenn wir für wahr halten und glauben, was Gottes Wort sagt, dass wir wirklich nicht nur der Theorie nach, nicht nur der Wortbetrachtung nach, sondern in Realität das göttliche Geschlecht sind, wie Paulus es schreibt, und dass wir aus dem Geiste Gottes wiedergeboren worden sind und in ihm, dem Wahrhaftigen, sind, dann müssen auch wir von der Wahrhaftigkeit Gottes durchdrungen werden. Dann hat Lüge und Täuschung gleich welcher Art weder an uns noch in uns noch durch uns etwas zu schaffen. In 1. Johannes im 3. Kapitel steht in Vers 3, 1. Johannes, 3. Kapitel, Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt oder zu ihm hat, reinigt sich gleich wie er rein ist. Jetzt gehen wir zu dem Zeugnis des Wortes über. Im Evangelium Johannes, im 3. Kapitel, hören wir von dem, der gesandt war, um Zeugnis von dem Wahrhaftigen abzulegen, von dem Licht, das in die Welt kam und das jeden erleuchtet. Johannes Kapitel 3, Vers 33. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat damit besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Ich lese nur die Verse, die sich auf diesen Wortbegriff beziehen. Hier haben wir Johannes den Täufer als den Vorläufer. Er war nicht irgendjemand, er war ein Mann von Gott gesandt, an dem sich selber die Verheißungen aus Jesaja 40, Vers 3 und Malachi 3, Vers 1 erfüllten. Sein Zeugnis war nicht sein eigenes, sondern das Zeugnis der Schrift. Er wurde gesandt, dem Herrn den Weg zu bahnen. Und hier hören wir meinetwegen noch Vers 32 dazu. Hier steht, er legt Zeugnis von dem ab, was er gesehen und gehört hat, und doch nimmt niemand sein Zeugnis an. Niemand nimmt sein Zeugnis an. Jetzt kommt die Ausnahme, nämlich derer, die es doch annehmen, denen Gott doch das Herz öffnet. Allgemein wird er abgewiesen mit seiner Botschaft. Niemand nimmt auf Anhieb an. Und dann kommt die Bestätigung, wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat damit besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Welch ein Ausspruch! Führt euch bitte vor Augen, da tritt ein Mann Gottes auf. Noch nie war eine solche Verkündigung auf Erden. Man kannte und wusste nicht, wo es längst geht. Man hatte nur den Tempel, die Synagogen, das Psalmensingen und was noch dazu gehörte. Und niemand, so lesen wir, nahm sein Zeugnis auf. Dann aber diejenigen, die es trotz aller Warnung aufgenommen haben, die hatten damit besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist in ihren Augen und dass der wahrhaftige Gott sein Verheißungswort in ihren Tagen erfüllt hat. Und ich glaube, dass wir heute in diese Kategorie eingestuft werden können. Wir haben im Gegensatz zu der weit und breiten Meinung, was den Dienst Bruder Brennims betrifft, ja auf und angenommen. Aber war es unser Verdienst? War das unsere Entscheidung? Gott hat unser Herz aufgetan. Er hat uns das Verständnis für die Schrift geöffnet. Jetzt haben wir unsererseits besiegelt, dass Gott in unseren Augen wahrhaftig ist und dass er sein Wort wahrhaftig erfüllt hat. Wir haben aufgenommen, wir haben geglaubt. Natürlich werden wir von der Masse ausgelacht und man sagt uns, dass wir einem Menschen nachlaufen. Aber dann könnte man fragen, wer läuft dann keinem Menschen nach? Dann laufen die meisten dem Papst nach und die anderen laufen anderen nach. Dann läuft ja jeder irgendwo hin. Dann tun wir gut daran, wenn wir machen, wie Paulus sagte, folget mir, wie ich Christus nachfolge. Es ist nicht der Mensch, dem wir Glauben geschenkt haben. Wir glauben Gott. Wir geben Gott recht. Wir bestätigen, dass Gott für uns wahrhaftig ist, dass sein Wort wahrhaftig ist, dass seine Wege und seine Gerichte wahrhaftig sind. Und somit haben wir uns ganz und gar auf die Seite Gottes gestellt. Freut ihr euch nicht darüber? Ist das nicht Gnade, dass wir in diesen Tagen das göttliche Zeugnis seines Wortes über ihn, über all die biblischen Wahrheiten, über den gesamten Heilsplan, dass wir gewürdigt worden sind, das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift anzunehmen und dadurch zu besiegeln, dass der wahrhaftige Gott in unseren Tagen sein Wort neu auf den Leuchter gestellt hat und dass er uns am Tage des Heils geholfen hat. Was nun in Verbindung mit unserem persönlichen Leben steht, schreibt Paulus an die Epheser im 4. Kapitel auch etwas, und zwar von Vers 23 oder vielleicht von Vers 22, Epheser 4 von Vers 22. Und wir stellen uns alle unter jedes Wort Gottes. Hier steht, dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegen müsst, der sich infolge der trügerischen Begierden zugrunde richtet, dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geistes Lebens erneuert werden müsst und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. Nicht der alte Mensch mit einigen Dingen von außen bearbeitet oder dekoriert sondern der innere Mensch, die Seele, das, was wir eigentlich sind, erneuert wird nach dem Bilde Gottes. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, und als er Mensch wurde, wandelte er ja in Christus, unserem Herrn, auf dieser Erde. Er ist uns gleich geworden, damit wir ihm gleich werden können. Er wurde Menschensohn, damit wir Söhne und Töchter Gottes werden können. Für uns ist diese Liebe Gottes, die durch Erlösung offenbar geworden ist, etwas Großes. O Gottes Lieb, so voll und frei, von alters her und immer neu. Gott hat den Menschen, den er in seinem Bilde schuf, nicht preisgegeben. Er hat eine Erlösung geschaffen, eine Versöhnung mit sich selber. Denn so steht's geschrieben, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Weiter wird dann diesen Menschen, die erneuert worden sind, nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit gesagt, darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Wir sind ja untereinander Glieder und so weiter. Man könnte es heißen sogar, zürnet ihr, so sündiget dabei nicht. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Es stehen auch die Dinge geschrieben, die der neu gewordene Mensch ablegen muss, die noch irgendwie anhaften, die aber nicht zu dem neuen Leben in Christo gehören, sondern abgelegt werden müssen. Wie wir das tun können, muss uns durch den Heiligen Geist geoffenbart werden, was es ist, das Gott noch nicht gefällt. Das ist das Wort. Wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Es ist ein Ablegen, ein immer wieder tiefer hineingeführt werden in die Gnade Gottes und in das Leben mit Gott. In 2. Korinther im 11. Kapitel steht in Vers 2, 2. Korinther Kapitel 11, hier lesen wir Vers 10, 2. Korinther 11, Vers 10. Hier schreibt der Apostel, so gewiss die Wahrhaftigkeit Christi in mir wohnt, welch ein Ausspruch. So gewiss die Wahrhaftigkeit Christi in mir wohnt. Gehen wir jetzt zu Johannes 15. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, es ist ja göttliche Substanz, die wir in uns tragen, neues göttliches Leben. Und damit sind wir in Gott und Gott in uns, wie wir vorher gelesen haben. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. So steht hier von Paulus, der Zeugnis abgelegt hat, so gewiss die Wahrhaftigkeit Christi in mir wohnt. Ihr Lieben, dieses Wort hat mich sehr angesprochen. Möge es uns geschenkt sein, dass die Wahrhaftigkeit Gottes in uns wohnen kann. Und dass wir in dem Wahrhaftigen sind, dass es keine Enttäuschung am Tage der Wiederkunft unseres Herrn gibt, sondern ein Jauchzen und ein Frohlocken, ein ihm entgegengehen. Er sagt hier, so gewiss die Wahrhaftigkeit Christi in mir wohnt. In Römer 3 stehen ja die bekannten Verse, Römer 3, Vers 3 und 4, von der Wahrhaftigkeit Gottes. Römer 3, Vers 3 und 4. Denn, nicht wahr, wenn manche sich untreu erwiesen haben, wird etwa deren Untreue die Treue Gottes aufheben? Nimmermehr. Es bleibt viel mehr dabei. Gott ist wahrhaftig, ob auch jeder Mensch ein Lügner ist. Wie es in der Schrift heißt, du sollst in deinen Worten als gerecht erfunden werden und Sieger bleiben, wenn man mit dir rechtet. Gott will uns zu einer wahrhaftigen Sieger- und Überwinderschar machen. Er will das, was nicht in sein Reich hineingehört, was nicht zum neuen Menschen passt, was in diese Welt verwiesen werden muss, das will er von uns nehmen. Er will, dass wir es freiwillig ablegen, damit er tiefer reinigen und heiligen kann. Welch ein wunderbares Wort. Es bleibt viel mehr dabei. Gott ist wahrhaftig, obgleich jeder Mensch ein Lügner ist. Und der größte Lügner ist ja im Vatikan und alle anderen. Und jeder Mensch, wir alle haben schon kräftig gelogen. Und Gott war uns gnädig, hat das teure und heilige Blut des Lammes über unser Leben fließen lassen. Jetzt aber möchte er, dass wir von der Wahrhaftigkeit Gottes durchdrungen werden. Redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind ja Glieder untereinander. Ja, nicht nur einfach Glieder, sondern Glieder am heiligen Leibe unseres geliebten Herrn. Wenn es nur ein Leib wäre, das wäre eine Sache. Es ist aber der Leib des Herrn, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und deshalb hat in der Gemeinde des Herrn Lüge und Täuschung keinen Raum. Wenn wir in der Verkündigung dieses große Täuschungsmanöver auf religiösem Gebiet immer wieder anprangern, dann doch nicht deshalb, weil wir Freude darüber empfinden oder Spaß daran hätten. Wenn wir jetzt aber sehen, wie die ganze Welt verführt wird und trunken gemacht wird von dem Unzuchtswein, der da ausgeteilt und ausgeschenkt wird. Ich sah das Foto von dem Gesandten des Vatikans um einen schönen Tisch mit Gorbatschow. Und die Besprechung war über den zukünftigen Besuch dieses römischen Oberhauptes in der Sowjetunion. Da gibt's gar keine Katholiken. Die gibt's nur in der Ukraine und einige in den drei baltischen Ländern. Alles andere ist russisch-orthodox und dann Moslems und so weiter. Wohl über 60 Millionen Moslems. Und trotzdem wird er hin. Und trotzdem wird er alle benebeln. Der Weihrauch wird's wieder machen. Und wenn sie jetzt Lenin und Stalin von den Sockeln heben und einen großen Kran dazu benötigen und die Vergangenheit beseitigen, ja, meint ihr, der Sockel bleibt leer? Die brauchen immer jemanden, den sie darauf setzen, damit sie zu ihm aufschauen können. Und ich weiß, wer es ist, und ihr auch. Wir wissen, wer derjenige ist, der die ganze Welt verführt und die Leute merken es nicht. Und deshalb, wie wir vorhin in den Worte in Offenbarung 19, 1 und 2 gelesen haben, wenn Gott in Wahrhaftigkeit das Gericht an dieser großen Buhlerin, die alle Völker trunken gemacht hat von ihrem Unzuchtswein, wenn er da das Gericht vollziehen wird, dann singt die Braut im Himmel das große Halleluja. Das große Halleluja. Warum? Weil Gott uns aus Gnaden aus diesem Babylon herausgeholt hat, aus dem ja niemand von selber herauskommen würde. Und es steht in Jeremia 51 geschrieben, wir haben Babylon heilen wollen, doch es ist nicht zu heilen gewesen. Zieht ab und überlasst es sich selbst. Dann der Ruf, ihr mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Und dann sehen wir andererseits, wie über die charismatische Bewegung, über die römische Kirche, in alle anderen Kirchen viel, viel religiöse Begeisterung getragen wird. Auch darüber bin ich während unserem Besuch in der Sowjetunion gefragt worden. Überall sind Priester und Jesuiten, die Reisen machen und auch Stimmung machen. Doch wie wir oft gesagt haben, nicht nur Stimmung, es muss stimmen. Und wenn es stimmt, dann kann göttliche Stimmung dazukommen. Ich habe es hier schon ein- oder zweimal gesagt. Ich werde meinen Aufenthalt in Rom nicht vergessen. Im Jahre 1964 wird es wohl gewesen sein, als ich dort bei John McTernan predigte. Und David Duplessis, der Mr. Pentecost, war da. Und andere Größen waren dort und sie hatten ein Interview mit dem Papst vereinbart und fragten mich, ob ich mitgehen würde. Ich bin bis zum Vatikan mitgegangen, aber dann schloss ich mich einer US-Gruppe an, um mal den ganzen Vatikan in Ruhe zu besichtigen, auch alle Schatzkammern und so weiter. Aber damals begann es. Und ich habe jetzt im Herder Lexikon nachgelesen über David Duplessis, der ein enger Freund Bruder Brenhams war, der 1951 in Durban, Südafrika, diesen Gottesmann hörte. Und als kleiner Pfingstprediger, der zu 50, 60 Leuten ja aus und ja eingepredigt hatte, aus diesem kleinen Mann ist der Superstar geworden. Sein Bruder Justus war der Übersetzer Bruder Brenhams. Und dieser Mann ist dann in die USA. Den habe ich 1958 auf der großen Konferenz in Dallas, Texas wiedergesehen. Ich habe Briefe noch heute von ihm zu Hause. Und dieser Mann war es, der die Sache nach Rom in den Vatikan getragen. Dort ist für diese Leute um die Geistestaufe gebetet worden und sie alle haben etwas vor sich hingestammelt. Keiner wusste, was es ist und sie tun es heute noch und begreifen nicht, wohin sie damit geführt werden. Wenn nicht das Wort Gottes unseres Fußes Leuchte geworden ist und göttliche Wahrhaftigkeit durch uns dadurch bestätigt wird, dass wir das göttliche Zeugnis der Botschaft unserer Tage bejahen und akzeptieren, dann sind wir sowieso daneben. Dann können alle Gaben offenbar werden. Das wird nicht helfen. Der Same muss da sein, wenn eine Geburt aus Gott erfolgen soll. Und der Same war und ist und bleibt bis ans Ende das ewig gültige Wort Gottes. Und wenn man ohne zu richten ein wenig hineinschaut, dann sieht man es auf den ersten Blick. Das Wort wird ja eigentlich gar nicht gepredigt. Geschichten werden erzählt, Atmosphäre wird gemacht, die Verkündigung des Wortes bleibt aus. Wieder meine ich sagen zu müssen, wie dankbar können wir sein. Nicht hochmütig, nicht auf andere herabschauend, aber zu Gott emporblickend, dankbar für die Gnade in diesen Tagen, wo falsch und richtig so eng beieinander liegen, dass, wenn es möglich würde, auch die Auserwählten in den Irrtum verführt würden. So steht's in Matthäus 24, Vers 24 geschrieben. Deshalb, liebe Geschwister, seid nicht entmutigt, auch wenn wir heute eine verschwindend kleine Schar ausmachen, im Vergleich zu der großen und breiten Masse, die ja auf dem breiten Wege geht, der unweigerlich ins Verderben führt. Ich habe es hier wohl beim letzten Mal gesagt, es gibt auf Erden nur zwei Orte, aus denen christliche Lehre hervorgeht. Das eine ist Jerusalem, das andere ist Rom. Und wir müssen, alle müssen die Entscheidung treffen, wohin sie gehören. Da sollen sie auch hingehen. Und wie oft habe ich neu auffordern müssen, eine Überprüfung vorzunehmen, ob das, was gelehrt und getan wird, mit dem Urevangelium der Apostel übereinstimmt. Denn wir glauben, dass die Gemeinde jetzt am Ende doch wieder zum Anfang zurückkehren muss. Und wir glauben auch, dass Gott nicht eine Vermischung nehmen wird. Schaut, geht doch zurück ins Alte Testament. Allein das Wort Weib, bis auf Eva, das Weib, das du mir gegeben hast, gab mir und ich habe. Und dann geht immer weiter. Gott spricht von Israel als dem Weib, das ihm die Treue gebrochen hat, in Jeremia, in Hosea und an anderen Stellen. Und dann die Verheißung. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem und ihrem Samen. Und dann geschah es, dass der Heilige Geist die Jungfrau Maria überschattete und unser Herr wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Was aber, sagte er, hat er ein einziges Mal den Wortbegriff Mutter verwendet? Nein, kein einziges Mal. Andere haben es getan. Andere sagten, deine Mutter ist hier und deine Brüder sind hier. Er sagte abwinkend, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder? Alle, die den Willen Gottes tun. Was sagte er? Gleich auf der Hochzeit zu Kana in Galiläa. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Und nach der Auferstehung zu Johannes. Weib, das ist er. Habt ihr es alle gelesen? Ihr könnt es getrost nachlesen. Ich komme nur ganz schnell zu Offenbarung 12 und 17. Das eine Weib, und ihr wisst ja, was das bedeutet. Gott hat zwischen sich und Israel und dann zwischen sich und der Gemeinde einen solchen Bund, wie der Ehebund ist, geschlossen. So wie Same hineingelegt wird und neues Leben sich reproduziert, so hat Gott Israel genommen, um den Samen seines Wortes hineinlegen zu können, damit göttlicher Same reproduziert wird. Ich könnte euch zu Jesaja 53 nehmen, zu anderen Stellen des Alten Testaments, auch zum Neuen Testament. Es geht also um den göttlichen Samen. Wenn er sein Leben als Sühne hingeben wird, dann soll er lange leben und Samen sehen. Er soll sehen, wie der göttliche Same aufgeht. Also hat Gott irdisch verständliche Beispiele genommen, um uns vor Augen zu führen, worum es geht. So wie in Eva, doch alles andere als Same Gottes oder Adams war, so ist in der abgefallenen Kirche, die wird auch deshalb als Dirne, als Hure, als Buhlerin bezeichnet, weil sie sich anderen hingegeben hat und nicht mehr für den göttlichen Samen des Wortes da ist. Gott weiß doch, was er sagt. Und die Beispiele, die er genommen hat, können von allen verstanden werden, nur nicht von den Theologen. Oh, Verzeihung, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Auch darf man ruhig einmal so sagen. Alle, die aus Gott sind, verstehen die Sprache Gottes. Aber wer Gott nicht erkennt, der hört auch nicht auf uns, die wir Gottes Wort predigen. Der kann nicht bestätigen, dass Gott wahrhaftig ist. Ich kann mich gut daran erinnern, als Bruder Brenhim seiner Zeit in der Schweiz und in Deutschland war, wie die Kritik so überhand genommen hatte. Man verstand den übernatürlichen Dienst nicht und Leute haben sich lustig gemacht über die einfache Art der Verkündigung. Die in Europa gebildeten und oft sehr hoch eingebildeten Theologen und Prediger haben mit großer Verachtung auf diesen Gottesmann geschaut, haben über ihn geschrieben, was sie wollten, geurteilt, wie sie meinten, und haben den Tag ihrer göttlichen Heimsuchung nicht erkannt. Wie einfach ist Gott Mensch geworden, nicht im Palast des Herodes, im Stall, in der Krippe zu Bethlehem. Der Hohe und Erhabene hat sich erniedrigt. Dass alle Welt darüber gestolpert ist, sie haben auf Glanz und Gloria gewartet. Alles war da, auch Glanz war da, nämlich bei den Hirten auf dem Felde. Da war die Herrlichkeit Gottes des Herrn, die herabkam. Da hat der himmlische Chor gesungen. Da hat der Engel die Bekanntgabe gemacht. Euch ist heute Christus geboren. Welcher ist der Herr in der Stadt Davids? Aber sie haben Glanz und Gloria im Tempel erwartet. Wenn er dorthin käme, da müsste was geschehen. Da geschah auch das Richtige. Da hat er aufgeräumt, hat alles vom Tisch gefegt und dann zum Schluss die Tische noch umgeworfen. Damit haben sie nicht gerechnet. Dann sprach er, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Lasst uns zusammenfassen, was der Herr uns heute an diesem Tage tief ins Herz hineinlegen möchte. Erstens, dass er der Wahrhaftige ist, dass all seine Wege und Gerichte wahrhaftig sind und dass wir in ihm, dem Wahrhaftigen, sind und selber von seiner Wahrhaftigkeit durchdrungen werden. Und dass wir, die wir in diesen Tagen dem göttlichen Zeugnis des Wortes, das für diese Zeit bestimmt ist, Glauben geschenkt haben, wir haben damit besiegelt, dass Gott in unseren Augen wahrhaftig ist und dass er getan hat, was er in seinem Worte verheißen hat. Und ich glaube, das ist kein Ruhekissen, dass wir uns unterlegen könnten. Wohl aber stimmt es uns dankbar, denn daran erkennen wir, dass wir von Gott aus erwählt worden sind. Nicht nur allgemein eine Verkündigung zu hören, die kann man ja überall hören, sondern das zu hören, was der Geist den Gemeinden jetzt zu sagen hat. dass nicht nur Wort verkündigt wird nach eigener Meinung, sondern das geoffenbarte Wort. In diesem prophetischen Zeitalter hatten wir es nötig und Gott hat es uns geschenkt. Aus berufenem Munde haben wir es gehört. Und wir dürfen sagen, wie die Witwe in 1. Könige 17 im letzten Vers ausrief: Jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort in deinem Munde die Wahrheit ist. Wir haben erkannt, dass Gottes Wort im Munde seines Gesandten Bruder Brenhams genauso wahr gewesen ist wie im Munde der Propheten und Apostel. Wir haben nicht Menschenwort, wir haben Gottes Wort gehört. Wenn der Stimme sagt einmal Amen. Das war viel zu leise. Glaubt es mir, das war viel zu leise. In uns sollte ein Quell aufbrechen, der einiges an Druck hinter sich hat. Ihr wisst, was ich meine. Möge Gott, der Herr, uns dankbar stimmen. Dankbar, dass wir jetzt leben können. Dankbar für geöffnete Augen und Herzen. Dankbar für die Offenbarung seines Willens und seines Wortes, seines Namens. Und wir können Gott schon heute danken, dass er auch sein Volk nicht vergessen, sondern alles erfüllen wird, was er gesagt hat. Gott ist und bleibt wahrhaftig. Gerecht sind all seine Wege und heilig ist all sein Tun. Wohl uns, wenn wir seine Wege mit seinem Volke jetzt erkennen. Wohl uns, wenn wir darauf wandeln, im Gehorsam und so Gott es uns schenkt, mit völliger Hingabe unseres ganzen Lebens. Hat er auch nur das Geringste zurückbehalten, als er für uns starb? Er gab alles. Was hätte er nicht gegeben? Er gab sich selbst alles, was er war und hatte. Was sollen wir tun, für die er sich ganz geopfert hat, schmachvoll geopfert hat, am Kreuz auf Golgatha? Ein Liederdichter singt: Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des heilendes Blut. Und obendrein noch begnadigt seine Wege mit seinem Volke in diesen Tagen zu erkennen. Und würden wir alles prophetische Geschehen jetzt einordnen können und ließen uns selber nicht einordnen in das Heilsgeschehen mit der Gemeinde, dann wären wir Beobachter dessen gewesen, was jetzt geschieht, ohne begriffen zu haben, dass auch mit uns, den Gläubigen der neutestamentlichen Gemeinde, in diesen Tagen etwas zu geschehen hat und dass die Gemeinde jetzt zur Vollendung schreitet, ausgerüstet mit der Kraft aus der Höhe. Ich gehöre zu denen, die von Herzen glauben, dass Gott sich nicht lächerlich machen wird. Er wird sein Werk nicht halb angefangen liegen lassen. Er wird es, wie geschrieben steht, auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi einfach vollenden. Bitte fragt mich nicht wie, sondern sagt einfach: Gott weiß es und er wird es tun. Wenn ich es tun müsste, müsste ich wissen wie. Wenn er es tut, genügt es, dass er es weiß. Und ich weiß es, dass er es tun wird. Denn er ist wahrhaftig und treu. Und auch wir werden den Tag noch erleben, wo wir jauchzen und jubeln werden, ob der Dinge, die Gott unter seinem Volke tut. Ihm dem wahrhaftigen Gott, dessen Wort wahrhaftig ist und dessen Volk in ihm, dem Wahrhaftigen, ist und von seiner Wahrhaftigkeit durchdrungen wird. Ihm, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Herr unser Gott, das haben wir nicht nur gesungen, das glauben wir. Das sind erlebte Wahrheiten, Erfahrungswerte von Millionen. Geliebter Herr, du bist als Mittler des neuen Bundes, als treuer hoher Priester mit deinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen, um die ewig gültige Erlösung rechtskräftig zu machen. Wir danken dir gemeinsam dafür, dass wir jetzt freien Zugang zu dem Gnadenthron Gottes als die begnadigte Schar haben dürfen, um uns bei dir zu bedanken für das Große, das du an uns getan hast. Geliebter Herr, wir haben heute verstanden, dass wir dich für uns als den Wahrhaftigen bestätigt haben, indem wir dein Zeugnis, das du in dieser Generation gabst, im Glauben aufgenommen haben. Wir haben damit besiegelt, dass du nicht nur geredet, sondern zu uns geredet und dass wir dich verstanden haben und dass wir es glauben. Geliebter Herr, du bist wahrhaftig, dein Wort ist wahrhaftig, deine Wege, deine Gerichte, alles ist wahrhaftig. Und im Glauben stellen wir uns in dein Wort und auf das darin Gesagte, dass wir aus Gnaden in dir, dem wahrhaftigen Gott, sind. Denn du bist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und wir bezeugen, das ewige Leben aus Gnaden empfangen zu haben. Geliebter Herr, du hast einen neuen Bund geschlossen und du bringst dein Werk mit deiner Gemeinde, mit deiner geliebten Braut, jetzt zur Vollendung. O, möge ein solches Liebesverhältnis entstehen, ein direktes Warten auf dich, ein Sehnen zu dir hin, ein Sehnen nach dir. Geliebter Herr, du weißt auch um all die anderen Fürbitten, sei es um Angehörige, um Kranke, um mühselig und Beladene, um Gebundene, um solche, die in ihrem Gewissen gestraft und vielleicht auch gequält werden. Mögen sie jetzt im Glauben zu dir, o Herr, dem Gekreuzigten aufschauen. Wenn schon damals Heilung war, wer die Schlange betrachtete, wie viel mehr ist Heilung, Erlösung, Befreiung, wenn wir zu dir, dem Gekreuzigten, aufschauen. Geliebter Herr, wir danken dir nochmals gemeinsam, dass du uns gewürdigt hast, in diesen Tagen zu leben, deinen Plan, deine Wege mit deinem Volke zu erkennen, auch den Botschafter und die Botschaft auf- und anzunehmen, nach dem Wort der Schrift. Wer jemand aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf. Und wer euch höret, der höret mich. Wir danken dir, du ewig treuer Gott, dass wir bezeugen können, wie damals am Anfang. Wir haben nicht Menschenwort, wir haben Gottes Wort gehört in Wahrhaftigkeit und Treue, in Lauterkeit und Wahrheit. Und die Wahrheit hat uns frei gemacht von aller Lüge, von allem Irrtum. O Gott, du durchdringest alles, Seele, Geist und Leben. Tu es jetzt, o Herr. Ich danke dir, du hast es getan. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.